Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir im Studio, digital, Harry Gatterer. Herzlich willkommen, Harry.
Ja, servus, hallo.
Schon lange nicht gesehen, lange nicht gehört.
Das ist wahr.
Ich habe schon erwähnt, du bist ja inzwischen sehr berühmt geworden als Zukunftsforscher. Eine Art Pionier, habe ich gelesen, systemischer Zukunftsforschung und Gestaltung. Und wenn es so ist, dann begleitest du Firmen, Organisationen, Menschen, die Interesse an Zukunftskompetenz haben. Kommt das ungefähr hin?
Ja, das ist so. Also vor allem interessiert mich ganz persönlich die Zusammenarbeit mit Menschen, die etwas vorhaben. Und das ist auch eine Frage, die ich immer stelle. Was habt ihr denn vor? Was hast du denn vor? Weil das ist verblüffend, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die da Antwort drauf haben, ne? Also die was vorhaben.
Interessant.
Ja, und das finde ich interessant und da bin ich halt sehr hellhörig und das ist das, was halt mir extrem Spaß macht, wenn man merkt, dass Organisationen, aber vor allem Menschen, sind ja immer Menschen, die dann etwas vorhaben, die was bewegen wollen, verändern wollen, gestalten wollen. Und da ist die Zusammenarbeit für mich da, das finde ich immer großartig.
Kann es sein, dass manche vielleicht nicht so einen Blick in die Zukunft wagen, aufgrund der vielen negativen Schlagzeilen?
Ja.
Weil wir werden ja gestürmt von allen möglichen, was alles passiert, was ja auch zum Teil wirklich stattfindet, muss man auch dazu sagen. Und wo womöglich ja auch Jüngere schon ein bisschen geistig die Krise kriegen könnten.
Das ist sicher so und dem will ich ja gar keine Abrede stellen. Natürlich ist das alles, was uns umgibt, teilweise wirklich unfassbar und unerhört und furchtbar bis zum Teil. Nur, was wir oft verwechseln ist, dass das, was alles um uns herum passiert, ja nicht unsere Zukunft ist, sondern die Zukunft ist das, was in uns passiert. Also Zukunft hat damit zu tun, was wir uns vorstellen können, was wir uns vorstellen wollen. Zukunft hat damit zu tun, welche Räume wir für uns entdecken und identifizieren, unabhängig von dem, was alles da draußen passiert. Und natürlich passieren die Sachen und natürlich ist es so, dass wir uns da auch nicht entziehen können. Also ich sage ja nicht, ah, träume ein bisschen und dann wird schon gut, sondern ich sage, hey, das sind Bedingungen, die sind da, gar keine Frage. Ja? Aber deswegen sind die Bedingungen ja nicht automatisch meine Zukunft. Die Frage ist, was mache ich daraus? Mhm. Und eben, was habe ich vor? Was treibt mich an? Oder was bewegt mich und wodurch lasse ich mich bewegen und wodurch eben auch nicht. Und das ist total entscheidend. Mhm. Und damit ist die Zukunft viel mehr ein inneres Phänomen als ein äußeres. Und das wird aber oft verwechselt. Ja.
Sehr fein. Danke für diesen Input, weil ich darf sagen, dass meine Interviewpartnerinnen, ein paar Partner habe ich auch, die 50+, 60+, 70+. Eine war 92. Wie soll ich es formulieren? Die sind erfüllt von Energien und ich bin schon drauf gekommen, was diese Menschen vereint, ist Interesse an der Zukunft, Ideen zur Zukunft und Neugierde und eine gewisse Energie, ob die Gott gegeben ist oder wie auch immer, wo diese herkommt, aus der DNA, mag sein. Aber dieses Interesse an der Zukunft und an der Lust zu gestalten ist in dieser Silver Society offenbar schon über große Strecken vorhanden.
Ja.
Was fängst du mit diesem Begriff Silver Society an?
Also ich denke, dass es einfach darum geht, dass Menschen zu sich selber eine Beziehung aufbauen können. Also wenn du dich mit der Zukunft beschäftigst, wirst du dich unweigerlich mit dir selbst beschäftigen, weil du dich ja fragst, was ist denn Zukunft für mich? Was bedeutet das? Weil wenn wir uns mit dem großen Begriff der Zukunft beschäftigen, tun wir also uns mit dem beschäftigen, was noch nicht da ist auf einer Zeitachse. So, das heißt also, ich muss in meine Vorstellungswelt. Weil das, was nicht da ist, kann ich ja nicht anschauen, außer ich kann es in mir anschauen. Ich kann also in mir wecken, was noch nicht da ist. Und das ist das, was so interessant ist, weil damit muss ich mich mit mir beschäftigen, mit meinen Emotionen auch. Was ist mir überhaupt wichtig? Was ist das, was mich antreibt? Oder beziehungsweise, was ist auch im Außen heute gerade los, was mich eben beeinflusst? Und was ich vielleicht interessant finde oder wo ich eben sage, ja, das ist jetzt da und akzeptierbar, weil es da ist, aber es muss ich ja nicht zu meiner Zukunft machen, sondern wo sind da die Räume, vielleicht links und rechts davon. Und das finde ich so interessant. Und ich glaube, deswegen werden die Menschen, die sich mit der Zukunft ernsthaft auseinandersetzen wollen, wenn da Menschen sein, die ein bisschen mehr Energie haben, glaube ich. Also man braucht ja diese Form von Neugierde für sich selbst, ja, in der Reflexion, aber dann eben auch im Wechselspiel mit der Welt. Und das treibt dann natürlich auch an. Und kann man natürlich sagen, nicht jeder ist mit dieser, wie du es gesagt hast, DNA ausgestattet oder nicht jeder ist vielleicht da so in der Lage, das gerade immer zu tun. Das muss man auch voll und ganz akzeptieren. Aber ich sage jetzt mal, zumindest ist ein bisschen sich vorzunehmen, so die Neugierde zu wecken und so weiter. Das ist schon spannend. Und jetzt, was verbinde ich mit der Silver Society? Ja, es ist ein Begriff, den haben wir im Zukunftsinstitut auch lange verwendet. Und klar, ich sage jetzt mal, technisch gesehen hat es halt was mit demografischem Wandel zu tun. Ja, wir werden halt als Gesellschaft älter, deswegen Society. Und Silver steht natürlich für das, was auch meine noch verbleibenden Haare an Farbe hergeben. und das
könnte man ändern, sagt
ja, aber
früher,
das will ja gar nicht ändern. Ja, aber es ist ja, aber das ist eben spannend, weil wir natürlich dadurch, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind und jetzt ja schon deutlich eben fortgeschritten in dem, was man ja so demografischen Wandel nennt, müssen wir uns natürlich auch als Gesellschaft andere Fragen stellen, weil wir ja auch nicht vom unendlichen, permanenten Wachstum ausgehen können und nicht sozusagen von diesen, ich sage jetzt mal, jugendlichen Paradigmen ausgehen können, wenn wir in der Zukunft schauen, sondern eben plural, also unterschiedliche Perspektiven, viele Generationen. Damit wird es bunter, aber damit wird es nicht automatisch immer nur schnell, schnell, schnell. Und da sozusagen sich selbst wieder, aber eben auch wir uns auch als Gesellschaft dort drin neu zu entdecken, das ist das, was uns im Grunde jetzt ja bevorsteht oder wo wir mittendrin sind.
Und ihr habt es sogar als einen Megatrend bezeichnet im Institut, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie würdest du Megatrend jetzt für dich definieren und was bedeutet das?
Genau, wir haben das tatsächlich jetzt in der letzten Überarbeitung auch unsere Megatrend-Dokumentation Anfang dieses Jahres nochmal rausgenommen als Begriff und mit dem vielleicht ein bisschen trockeneren Begriff des demografischen Wandels ersetzt. Warum? Weil Megatrends eben globale Phänomene sind und die Silver Society, also sehr stark geprägt natürlich von den Entwicklungen in Europa, Japan auch ganz stark, aber in vielen anderen Regionen der Welt ist es ja noch nicht so weit. Also wenn ich halt nach Indien schaue, wenn ich aus Saudi-Arabien schauen und so weiter. Das sind sehr junge Gesellschaften. Ja. Da ist die Trendentwicklung geprägt von anderen demografischen Entwicklungen, aber eben nicht nur, unter Anführungszeichen, nicht nur vom Alter. Und das ist eben das, was Megatrends ausmacht, dass sie global sind, dass sie lang anhaltende Phänomene sind, dass sie uns in allen Lebensbereichen in irgendeiner Form begegnen und auf alles einwirken, sowie eben auch das Älterwerden einer Gesellschaft nicht nur ein Marketing-Trend ist oder irgendwie für einen gewissen Markt Relevanz ist, sondern auf alle Bereiche eben sich auswirkt. Ja.
Wo wir dann die Golden Age genannt werden aus Marketing-Perspektive, weil wir könnten ja mehr Finanzielles zur Verfügung haben. Und ja.
Aber da merkst du auch, oder, wie wir unbeholfen nach Begriffen suchen, um das Alter irgendwie ein bisschen schöner zu beschreiben. Ja. Jetzt sprechen wir ja nur mehr vom Longevity und so weiter. Jetzt wollen wir ja sowieso nicht mehr aufhören zu leben. Also das ist schon die Auseinandersetzung mit dem Alter, das ist schon ein Riesenthema. Gell? Und du hast einfach, ich glaube, das können wir ja ganz persönlich nachvollziehen. Ich habe unlängst einen Menschen kennengelernt, da ging es darum, ob wir irgendwie ein Projekt mit ihm machen. Und der hat gesagt, du Harry, nicht böse sein, aber ich habe jetzt noch ungefähr 10 gute Sommer vor mir. Von denen kann ich jetzt mal ausgehen, wenn es mehr wären, ist schön, aber von denen gehe ich jetzt mal aus. Und das Projekt würde mir einen guten Sommer nehmen. Na, das will ich nicht.
Wirklich, wirklich.
Und das fand ich spannend. Weil
sehr selbstreflektiert, ja.
Genau, mich hat das sehr beeindruckt. Die Frage, wie viele gute Sommer habe ich noch vor mir? Das ist ein schönes Bild und zeigt, dass man mit dem eigenen Alter einfach irgendwie umgeht, ja.
Jetzt habe ich in meinem Podcast, wie erwähnt, ja diese Altersgruppen 50, 60, 70 plus Eine war 80, hat sich dann selbstständig gemacht, also mit 80 Jungunternehmerin noch einmal. Und meinst du aus deiner Perspektive und Erfahrung, ist es jetzt Zufall, diese Gruppe, oder wird es zum New Normal, dass die etwas vorhaben, sich Gedanken machen über ihre eigene berufliche Heldinnenreise und dass man überlegt, na, was könnte ich jetzt noch werden mit 60?
Ja, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, weil wir haben ja lange tatsächlich auch bei uns immer vom Unruhestand gesprochen, statt vom Ruhestand, weil es ja natürlich, wenn du, ich sage jetzt mal, auch körperlich einigermaßen fit dann aus diesem klassischen Arbeitsleben austrittst, dann entsteht ja auch ein neuer Freiraum, was früher vielleicht ganz anders interpretiert wurde, aber jetzt habe ich ja noch eine andere Vitalität, da habe ich ja wirklich noch ein paar Sommer vor mir. Und die Frage einfach stellt sich dann nochmal frei, was will ich mit diesen Sommern machen? Mhm. Bis zu einem gewissen Alter ist man einfach auch in diesem ganzen gesetzlichen Wahnsinn halt deklariert und so lange musst du arbeiten und ba, 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 was absurd ist. Aber ich denke schon, dass es eben, oder es ist ja auch beobachtbar, dass es immer mehr Menschen werden, die dann sagen, ja, aber wenn ich das einmal abgehakt habe, entsteht auch nochmal eine neue Freiheit und eine gewisse Lust, etwas zu tun, was mir liegt, was mir ein Anliegen ist, wo ich etwas vorhabe, um nochmal dabei zu bleiben und nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, daheim rumliegen und Fernsehschauen oder so. Ja. Und diese Aktivitäten werden wir schon mehr sehen. Und ich denke auch übrigens, wenn man größer denkt, gesellschaftlich wird es viel relevanter noch werden, weil wir werden froh sein, dass es viele Menschen gibt, die auch im Alter noch vorhaben, etwas zu tun und noch Bock haben. Und damit implizit dann wieder einen Beitrag leisten, etwas voranbringen und so weiter. Weil, wie gesagt, wir sind in diesem demografischen Wandel ja schon auch vor viele Fragen gestellt, die noch völlig ungelöst sind. Ja.
Absolut. Wie siehst du das eigentlich, dieses Bild, dieses Altersbild in der Wirtschaft? Meinst du, gibt es hier schon Signale, dass sich auch die Wirtschaft verändert, einstellt, oder erkennst du das nicht? Ist es ein Thema? Habt ihr euch mit dem beschäftigt?
Ja, es ist ja schon interessant für mich zu beobachten, dass wir uns eben in der Wirtschaft noch nicht drauf einstellen. Ja? Und das, obwohl man seit 20 Jahren von diesem berühmten demografischen Wandel spricht. Mhm. Und das ist meines Erachtens dem geschuldet, dass die Wirtschaft halt vor allem nach dem Wachstumsparadigma ausgerichtet ist und damit vor allem quantitativen Wachstum meint. Und dieser quantitative Wachstum halt sehr stark mit gewissermaßen junger Energie ausgestattet werden muss. Und wir eigentlich nicht von einem qualitativen Wachstum sprechen, auf den es meines Erachtens jetzt aber ankommen wird, weil wir eben nicht automatisch nur quantitativ wachsen werden. Das liegt in Europa einfach schon eben an der demografischen Struktur. Wir haben ja sozusagen global betrachtet immer noch ein Bevölkerungswachstum, wird auch Mitte des Jahrhunderts sich dann ein bisschen kippen, aber so lang geht es nur dahin. Das heißt, dann hast du Asien, aus Südamerika, Afrika vor allem deutlichen Bevölkerungswachstum. Das heißt, da kommt auch der Wachstum aus der Bevölkerung nach. Da ist Wachstum als Paradigma auch völlig nachvollziehbar. Bei uns nimmer, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Und wir haben aber noch nicht umgeschalten. Wir haben noch nicht auf Qualität umgeschalten, auf qualitativen Wachstum, auf das Einbinden von Generationen, auf das Einbinden von höherer, auch menschlicher Interaktionsfähigkeit im Zeitalter gerade von Technologie entscheidend. Und das ist wirklich so. Deswegen habe ich gesagt, da haben wir noch viele Fragen unbeantwortet, weil solange wir das nicht tun, laufen wir als Gesellschaft und dementsprechend dann runtergebrochen auch in der Wirtschaft Zielen hinterher, die wir nicht mehr einlösen werden können.
Ich finde es insofern sehr, sehr interessant, diesen Blick aufs Ganze, auf der Metaebene und dass das mit qualitativem Wachstum etwas zu tun hat. Ich muss ja sagen, also als Podcasterin war ja eine der Ideen, Firmen einzubinden, die Menschen mit 50 plus anstellen und sich hier positionieren wollen im Sinne ESG oder CSR oder was auch immer. Ist mir nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen. Und ich habe unter anderem ein Interview führen dürfen mit der Frau Professor Jana Nikitin von der Uni Wien zum Thema Altersforschung. Mhm. Und sie hat unter anderem erwähnt zum Thema der Bedeutung der Jugend in der Gesellschaft, dass es auch befeuert wird durch die Social-Media-Plattformen wie TikTok etc., wo du ja ständig andere Bilder geliefert bekommst, die dir suggerieren, was eigentlich das Optimum unter Anführungszeichen sein könnte. Ja?
Das ist es ja. Ne? Also das ist das auch, was ich vorher gemeint habe mit, wenn du dich mit der Zukunft wirklich beschäftigst, musst du dich mit dir beschäftigen und dann musst du auch dieses permanente Einprasseln von Pseudo-Idealbildern einfach zumindest reflektiert beobachten. Du kannst es eh nicht ausschalten, ne? Weil also wir gehen ja nicht plötzlich alle ins Kloster und schalten alle Screens aus. Das ist ja so, die Screens sind einfach, also die Bildschirme sind halt einfach mal die leitende Informationsquelle und da kommt der ganze Wahnsinn daher und da muss ich eine Beziehung aufbauen, vor allem zu mir und zu dem, wie ich mit diesen Bildern umgehe, die da reinkommen. Tue ich das nicht, übernehme ich die, dann prägen mich die und dann laufe ich dem eben hinterher.
Ist es nicht so, dass in der Wirtschaft jetzt so die, ich sage jetzt mal 40, 45-Jährigen am Ruder sitzen, Entscheidungen treffen, die auch schon da einen ganz anderen Zugang zu den digitalen Medien hatten, nämlich einen viel intensiveren Konsums und die womöglich auch einmal beschlossen haben, sowieso anders leben zu wollen als die Eltern, also gar nicht so Interesse haben, diese Generation sich jetzt wieder in Firmen reinzuholen? Das ist eine Frage, die ich stelle, ich weiß es nicht.
Also das ist immer schwierig, das so pauschal zu beantworten, aber wie gesagt, ich denke eher, dass wir halt noch in der Wirtschaft im klassischen Wachstumsparadigma sind und es wird ja alles daran getan, das aufrechtzuerhalten, indem wir halt permanent auf diese Wachstumszahlen starren, als wäre die Welt eine Wachstumszahl und dementsprechend der Blick, die Scheuklappen sozusagen zugemacht werden für eben qualitativen Wachstum, für intergenerationale Entwicklungen in Unternehmen und durch das Wachstum ist die Überbetonung eben der jüngeren Gruppen. Mhm. Und mir geht es gar nicht um alt gegen jung, das wäre ja fatal, sondern mir geht es eben darum, dass wir lernen, in dieser gemeinsamen Qualität Organisationen weiterzuentwickeln. Aber ich würde da jetzt dem wie auch immer gearteten Management gar nicht nur vorwerfen, dass sie da selber durch Screens beeinflusst sind, sondern dass das eigentlich schon systemisch veranlagt ist. Dass Wirtschaft ist Wachstum und Wachstum ist mit einer jugendlichen Energie in Verbindung, ja. Und dass es aber eben auch mit einer Intelligenz in Verbindung ist, dass eben qualitativer Wachstum eine Rolle spielt, dass wir uns auch in dem deutlich stärker sozusagen positionieren könnten, auch potenziell Europa, wo wir ja ein Fehlen von Technologiekompetenz haben, ein Fehlen von großen technologischen Stacks haben, da gäbe es schon Alternativen, ja.
Und kannst du das auch runterbrechen von den großen Trends bis auf ein Unternehmen, wo du sagst, das wären womöglich Ideen, wie man die Generationen miteinander verbinden könnte? Oder gibt es da eh Klassiker im Zugang?
Na, also am Ende ist es ja eine Frage der Haltung. Also betone ich sozusagen die junge Generation oder integriere ich? Schaffe ich Dialogräume? Baue ich sozusagen die Kompetenzvermittlung in zwei Richtungen auf. Es ist ja natürlich auch, wenn du ein bisschen älter bist und viel Erfahrung hast und dir plötzlich die Jungen was sagen, das ist natürlich in beide Richtungen nicht so einfach.
Ja, sicher.
So. Also ist ja nicht nur in einer Richtung schwierig, ist ja in beide Richtungen schwierig. Das heißt, also, wir brauchen halt diese Begegnungsräume, diese Lernräume, ein Verständnis füreinander und das hat was mit Haltung zu tun und am Ende mit gelebter Kultur. Da gibt es jetzt nicht die 0815-Methode X, wenn du die anwendest, dann, also zumindest bin ich da, ehrlich gesagt, gar nicht so bewandert da drinnen, aber dieses Aufeinanderzugehen und das jeweilige Zuhören und Verstehen, was man auch voneinander lernen kann und wo man dann vielleicht da mal abgibt und sagt, das mache ich wirklich nicht mehr oder das mache ich wirklich nur nicht, auf das wird es ankommen. Aber es wird ja auch so sein, dass wir da in ganz pragmatische, auch wiederum wirtschaftliche Notlagen kommen. Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften werden wir eh Lösungen finden. Also das heißt, das eine ist jetzt die Haltung und die Kultur und das ist immer das Schwierigste, weil nach dem kann man immer rufen und am Ende passiert es nicht. Aber es werden auch andere Zwänge noch dazukommen, nämlich schlichtweg das Fehlen von Menschen, Arbeitskräften. Und da werden wir zwei Lösungen haben. Das eine ist eine technologische Lösung. Also KI wird wahnsinnig viel tatsächlich übernehmen. Da bin ich ja völlig überzeugt. Und das andere ist tatsächlich, dass wir eben breiter werden in den Generationen, die an einem Arbeitsplatz potenziell sein können. Und das wird sich, wie gesagt, dahin entwickeln. Mhm. Schöner ist es natürlich, wenn man es auch in einer Form von Haltung und einem Verständnis für Qualität schon integrieren kann. Also dann ist man dann auch natürlich weiter vorn dabei, wenn man das tut.
Ich habe zur soziodemografischen Entwicklung auch ein Interview gemacht mit der Julia Schappelwein vom WIFO. Mhm. Und die hat zum Beispiel auch klar gesagt, ja, okay, wir haben halt jetzt so eine kleine Delle am Arbeitsmarkt, aber rein grundsätzlich, wir sind zu wenig, also die hinter uns kommen oder zumindest hinter mir, die sind einfach zu wenig und es kommt einfach nichts. Ja,
ja, genau.
Und da hatte ich so das Gefühl, okay, das ist vielleicht in der Wirtschaft noch nicht ganz so angekommen, weil wenn mir das völlig bewusst wäre, würde ich womöglich jetzt schon Strategien überlegen, mich positionieren, bewusst im Sinne Employer Branding, aber es wird ja womöglich noch kommen. Ja?
Und da sind wir halt eigentlich, da würde jetzt ja mein Kernthema angehen, da müssen wir gleich den zweiten Podcast gleich dran schließen, weil jetzt geht es ja eigentlich genau um die Frage, warum es Organisationen, Unternehmen jeglicher Art im Moment nicht gelingt, Zukunft zu antizipieren. Weil das ist so, wie du sagst, würde ich es antizipieren, wo ich jetzt dieser Aussage ja grundsätzlich zustimme, dass es zu wenig Menschen sind, die dann in dieser Arbeitskraftalter, ja, die da drinstecken. Das heißt also, dass das, was wir jetzt erleben, da wird schon ein bisschen krochen, weil wir werden einfach merken, dass Technologie tatsächlich Arbeitsplätze wegnimmt, also Aufgaben, ich sage noch nicht mal Arbeitsplätze wegnimmt, Aufgaben wegnimmt, die heute von Menschen gemacht werden, so. Das wird da Unruhe einbringen, aber gleichzeitig mit einer bisschen längeren Perspektive wird man draufkommen, dass es eh notwendig ist, weil die Leute gar nicht mehr da sind, die diese Arbeitsschritte verrichten. Deswegen sind diese Automatisierungen durch KI im Wesentlichen auch durchaus zwingend. So, das heißt also, warum gelingt es Unternehmen nicht, sich jetzt schon darauf einzustellen? Weil sie keine Routine mehr im Umgang mit Zukunft haben. Mhm. Das heißt also, die alten Routinen, die klassischen Planungsroutinen, also Unternehmen sind ja so gebaut, dass sie ausschließlich von der Zukunft leben können, weil Unternehmen investieren in etwas, Arbeitskraft, Ressourcen etc. Und ich sage jetzt mal, wetten damit drauf, dass das, was sie investieren in Zukunft, mit mehr wieder zurückkommt. So. Und dafür hat man gewisse Planungszyklen und so weiter. Diese Planungszyklen funktionieren aber nicht mehr, weil da die Welt zu komplex ist. Und für die neue Welt, für die komplexe Welt, gibt es noch kaum etablierte Routinen. Und deswegen struggle Unternehmen. Und deswegen können sie auch mit so einer Situation im Moment kaum umgehen. Ne?
Einen Input von dir noch zum Schluss.
Ja.
Eine Anregung für unser Auditorium, ja, die jetzt schon Interesse an der Zukunft haben und überlegen, was sie noch werden könnten. Einfach einen Gedanken. Was gibst du diesen Menschen mit?
Also auf die Gefahr, dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass es ein bisschen ein Zugang ist, den ich da liefere. Okay. Erstens, Zukunft ist immer innen, immer bei sich selber anfangen und die Beziehung zu sich selber sozusagen mal für wirklich wichtig halten, ja, wenn es um Zukunft geht. Und dabei kann man vier Perspektiven einnehmen, die man da anwenden kann. Die Perspektive des Visionärs oder der Visionärin. Welche Zukunftsbilder treiben mich? Mhm. Was ist das, was mich da wirklich, was mich bewegt, was mich interessiert, was mich neugierig macht? Den Zugang der Forscherin oder des Forschers. Auf welcher Grundlage mache ich das eigentlich? Wo ist meine Basis? Was ist meine Substanz, auf der ich aufbaue? Die Grundlage des Unternehmers oder der Unternehmerin. Wofür möchte ich wirklich Verantwortung übernehmen? Also worin investiere ich und übernehme auch wirklich die Verantwortung? Und dann den Zugang der Pionierin oder des Pioniers, nämlich zu sagen, und was mache ich jetzt einfach? Wo probiere ich es? Wo lege ich los? Und das würde ich empfehlen.
Vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein breiter Bogen und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele ein Folgeinterview mit dir wünschen. Jetzt geht es einmal darum, ich nehme das mit, zu überlegen, sind wir Richtung Vision unterwegs, Visionäre? Sind wir Unternehmer, Unternehmerinnen, die Verantwortung übernehmen wollen? Sind wir Pioniere oder Forscher, Forscherinnen?
Genau.
Vielen, vielen Dank für diese Bilder. Ich sage für heute, danke für das Gespräch. Und alles, alles Gute für deine Zukunft. Und wir hören uns.
Wir hören uns. Ganz lieben Dank. Danke dir für das Gespräch.
Ciao.
Ciao.